Hallo liebe Weisinnen und Weisen, hier ist Patrick aus Saarburg. Da es natürlich auch nach dem Staffelfinale weitergehen muss, kommt hier meine Grußbotschaft. Ich bin Weisheitshörer der ersten Generation. Es war so gewesen, ich habe 2004 mein Studium begonnen und einen Studijob als Fahrer angenommen. Um mir die Fahrzeiten zu versüßen, bin ich auf das neue Medium Podcast gekommen. Ich weiß nicht genau, wann der Weisheit begonnen hat, aber damals hießen Frau Nuff, Frau Kirsche und Malik noch Anja, Carlo und Hendrik. Aber ich muss sagen, dass ihr mir nach dem Relaunch noch viel besser gefällt. Und ich wünsche mir, dass ihr noch lange Zeit so weitermacht. Staffel 10, Episode 15 war übrigens eine absolute Podcast-Perle. Ganz liebe Grüße.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Und laden ganz, ganz herzlich zur ersten Folge der neuen Staffel Weisheit im Jahr 2024 ein. Und es ist erst der 9. März, wenn wir aufzeichnen. Hallo! Ich bin sehr stolz auf uns und begrüße zu dieser Premiere des Jahres 2024 Malik Aziz aus Aachen.
Hallo und herzlich willkommen.
Okay. Markus Richter aus Berlin.
Frohes neues Jahr!
Und unsere liebste und erfolgreichste und großartigste Autorin des Jahres 2024, Patricia Camarata.
Hallo.
Hallo, mein Name ist Julia Hamann und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Na, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen?
Wir dürfen nicht so weitermachen. Wenn Liebes Markus frohes neues Jahr wünscht und die Frage als nächstes ist, dann bin ich so verwirrt, dass ich einen Monat brauche, um wieder in die Zeitachse zu finden.
In die Zeitachse direkt.
Ja.
Okay, verstehe. Mir ist allerdings was aufgefallen, womit wir sozusagen aber direkt wieder in den März hineinkommen. Weil nämlich, wir haben ja vor der Sendung Themen besprochen. Und Malik ist ja mal großer Verfechter von hier Projekte, Dingsen und so. Und wir haben, habe ich das Gefühl, unterschlagen, dass einer von uns ein Buch veröffentlicht hat, habe ich das Gefühl.
Stimmt, aber das ist quasi auch schon so lange her wie Silvester. Ich kann mich nicht mal ans Datum erinnern. Februar, 7. Februar war das. Dass mein neues Buch Musterbruch rausgekommen. Das ist jetzt schon fröhlich in der Welt und wird gelesen. Und das ist sehr schön.
Und nach der Veröffentlichung ist ja vor der Lesereise.
Das ist wahr. Das wird sehr, sehr aufregend. Dieses Jahr im Mai. Daten dazu werde ich noch veröffentlichen. Aber so wie das aussieht, werde ich jetzt 8 Abende hintereinander lesen. Und was besonders schön ist, das kommt zum größten Teil aus meiner Community und das sind ganz, ganz, ganz großartige Veranstaltungen, wo ich schon im Vorfeld so liebevoll, also nicht nur eingeladen, sondern auch behandelt werde. Da werden mir die Unterkünfte besichtigt und gebucht und es ist, also ich freue mich echt riesig und das ist auch ganz, ganz neues Publikum zum Teil. Weil das zum Beispiel der Hebammenverband organisiert. Und das sind ja noch Frauen dann, wenn es das erste Kind ist, wo man vielleicht wirklich ein paar Sachen miteinander diskutieren kann, dass nicht alles so verläuft, dass man nach ein paar Jahren denkt, oh, das habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Also ich freue mich riesig, im Mai geht's los.
Die Patricia kommt also bald bei euch zu Besuch. Aber liebe Autorin, wovon handelt denn das Buch?
Es handelt von Mustern in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass wir am Ende ziemlich ungleichberechtigt leben. Das fokussiert sich im Wesentlichen auf Paare, Heteropaare, weil da die meisten Probleme nämlich leider auftreten. Und versucht mal so alle möglichen Felder durchzugehen und zum einen vor allem Verständnis zu schaffen. Also warum sind bestimmte Sachen so? Warum ist es zum Beispiel beim Thema Freizeit nicht getan, dass man sagt, man mach dich doch einfach mal locker, setz dich doch mal aufs Sofa, ich kann das auch, sondern was so alles die Hindernisse sind. Und wenn man die kennt, dann kann man damit anders umgehen und dann kann man vielleicht schaffen, eben dieses Muster, dass sich Frauen oft für alles zuständig fühlen, durchbrechen. Und das geht ja in ganz vielen Bereichen wie im Wohnen oder mit wem man sich verbündet und mit wem man sich nicht verbündet. Ja, ganze Palette an Themen.
Und hättest du ein Thema, das du uns jetzt exemplarisch ausbuchstabieren könntest, wo du sagen könntest, das ist wirklich sowas, was dich vielleicht auch selbst noch total überrascht hat? Du recherchierst ja immer total gründlich und weit und breit.
Also was mich wirklich überrascht hat, ich habe mir allein verdienende Frauen angeguckt. Also die Frauen, die eben für die ganze Familie das Geld verdienen, weil ich gedacht habe, ja alles klar, wenn die das Geld verdienen, dann haben die ja die beste Verhandlungsposition und ganz bestimmt, wenn die Vollzeitjobs haben, machen die zu Hause viel weniger Sorgearbeit. Und da gucke ich mir dann ab, wie das läuft. Und wie ich mir die Daten angeguckt habe, musste ich sehen, oh, die machen sogar noch mehr. Aus verschiedensten Gründen, wenn sie Gutverdienerinnen sind, dann versuchen sie selber ihre Geschlechtsidentität quasi herzustellen, indem sie eben gar nicht erst die Frage aufkommen lassen, ob sie quasi gut genug im Kümmern sind, gut genug im Mütter sind, etc. Und die Männer werden quasi automatisch degradiert oder fühlen sich oft degradiert, wenn die Frau die Ernährerin ist. Und je mehr Geld sie verdient, desto schwieriger ist das oft für die Männer, weil die ja wiederum oft in der Rolle leben müssen, eigentlich ja, dass Männer erwerbsarbeitszentriert leben und leistungsbewusst etc. Und das ist ja alles in Frage gestellt, wenn die Frau mehr Geld verdient. Und selbst wenn sie weniger verdient, was bei den meisten Alleinverdienerinnen ist, also das sind keine Gutverdienerinnen in der Regel, also keine Managerinnen, machen sie trotzdem zu Hause mehr. Und wenn man sich das eben im Detail anguckt, was ich im Buch mache, wird eigentlich ziemlich klar, das hängt wirklich an unseren Vorstellungen über, was ist ein Mann und was kann ein Mann oder was muss ein Mann leisten und was ist eine Frau und worin ist die gut etc. Und gar nicht so sehr eben am Geld. Was ja aber der Fall ist, wenn man als Mann der Hauptverdiener ist, da geht ja immer ganz viel über, ja sorry, ich verdiene halt mehr, wir können uns das nicht leisten etc. pp. Und das finde ich schon ganz interessant, in solche Fälle auch reinzugucken.
Ich finde das auch immer so spannend, dass bei der Elterngeldfrage, also wer nimmt mehr Elternzeit, aus beiden Richtungen gleich argumentiert wird. Also wenn dass Frauen mehr verdienen und deswegen ergibt es mehr Sinn, wenn sie Elternzeit nehmen, oder dass Männer mehr verdienen und deswegen ergibt es keinen Sinn, dass sie Elternzeit nehmen. Das scheint mir auch immer wenig rational zu sein und wirklich sehr stark vorgeprägt. Und jetzt ist das Baby ja schon über einen Monat alt. Wie sind so die Gefühle fürs Kind? Fürs lila Kind? Das ist ein wunderschönes Cover auch.
Ja, also ich merke, dass gerade eben, aber vielleicht ist es auch, weil ich mehr Lesungen mache, dass man wirklich wunderbar ins Gespräch kommen kann, weil das ist ja viel weiter gefasst als mein Buch davor. Und deswegen ist das so toll, finde ich. Also man kann eben auch zum Beispiel darüber sprechen, was können wir eigentlich tun, wenn die Männer gar nicht so an Gleichberechtigung interessiert sind. Also wie wachsen Frauen im Patriarchat auf? Was haben wir da für unbewusste Muster? Wie überwinden wir die? Wie kann man Netzwerke bilden etc. Also mir gefällt das sehr gut, weil es natürlich toll, das Mental Load immer noch sehr viel diskutiert wird, aber so nach 4 Jahren habe ich zumindest das Gefühl, schon alles dazu gesagt zu haben. Und deswegen ist jetzt ja das Themen vielfältiger zu haben, ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Mhm. Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wir sind sehr stolz auf dich, alle zusammen.
Danke.
Dass die HörerInnen wissen das natürlich nicht. Aber warte kurz, Malik. Während Patricia sprach, hat Malik eine Postkarte hochgehalten und ich habe mein Buchexemplar hochgehalten. Und es ist eine große Romanze zwischen uns vieren. Markus hat allerdings nichts hochgehalten, möchte ich kurz auch sagen.
Doch, hab ich.
Markus ist ja der Ermöglicher des Buchs überhaupt, muss man ja auch mal sagen. Es gibt aktuell auf Instagram auch Fotos, die man angucken kann, wie Markus aussieht, wenn ich Buch schreibe.
Ja, vielleicht machen wir ein Foto davon in den Artikel.
Ich werde den Link in die Shownotes posten.
Oder so.
Genau. Patricia,
Malik, du wolltest was sagen.
Ich wollte was sagen. Ja, super. Das ist, wenn ich Instagram versuche aufzumachen, um das Foto zu finden. Aber vielleicht schickt mir Nuff das einfach zu.
Mach ich.
Ja, ich wollte einfach nur ein bisschen Salz in die ganze Angelegenheit reinstreuen. Ich möchte mich nämlich beschweren, weil ich bin hochneidisch. Und das adressiert ja hier niemand. Jetzt wird man denken, ja gut, 3 Bestseller, da kann man schon mal neidisch drauf sein. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Nuff geht auf Tour und ich nicht. Das ist der Punkt. Ich will auch auf Tour gehen. Aber gut, dann gehe ich zuerst zu Nuff auf Tour. Kannst du schon ein paar Städte spoilern, wollte ich mal fragen.
Darf ich kurz vorher fragen, hast du mal überlegt zu fragen, ob du als Vorband auftreten darfst?
Wir sind noch nicht so weit. Ich kann nicht. Ich bin nicht tourfähig, leider.
Also, so wie es jetzt aussieht, Magdeburg auf jeden Fall, Burgdorf, das ist in der Nähe von Hannover, wahrscheinlich Nürnberg, Braunschweig, Mainz und den Rest habe ich vergessen.
Aachen?
Ich habe es echt versucht, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Aber ich lande in Aachen am Ende, das ist auch gut.
Ja, das ist der schönste Übergang der Welt.
Der beste Übergang der Welt. Was ist denn da in Aachen?
Ja, in Aachen. Es war so gewesen. 1974, da war die RAF noch in ihrer Hochphase und da war irgendwie Kohl, glaube ich, noch nicht mal Kanzler und solche Sachen. Also damals, nach dem Krieg, bin ich geboren worden. Und alle reden hier immer über Geburtstage und jetzt ist es bei mir aber so, es steht einer bevor, also wenn ihr das hört, habe ich wahrscheinlich genau gerade Geburtstag. Am 11. März werde ich nämlich, Achtung, 50. Und diese Zahl ist für mich so surreal, dass ich Schwierigkeiten habe, mich mit der zu verknüpfen. Denn mein Gefühl ist, ich bin dieser 16-Jährige, der immer noch darauf wartet, erwachsen zu werden und plötzlich, bäm, so überfallen wird von so einer Zahl, die irgendwie nur mit der Elterngeneration irgendwie verknüpft werden kann. Das ist völlig abstrakt. Könnt ihr das nachvollziehen?
Absolut.
Ja, leider viel zu gut.
Ist es immer so, wenn man dann so plötzlich seine Eltern wird und sie doch nicht ist?
Ich muss noch schnell sagen, von außen glaubt das sowieso keiner. Ich habe neulich zu Hause gesagt, dass wir zu deinem 50. Geburtstag fahren und da sind die Kinder so voll aus allen Wolken gefallen, weil sie dachten, du bist ungefähr ganz knapp über 30 vielleicht.
Ist das, weil du die alten Fotos von mir überall noch hängen hast?
Nein, das ist, glaube ich, hat ja was damit zu tun, wie man auch als Kind glaubt, wie das ist, erwachsen zu sein. Und ich glaube, die Eltern, die sind immer noch lame genug, um dass man die genauso findet wie alle alten Leute. Aber in deinem Fall, glaube ich, allein durch deine Band irgendwie ist es so, was, es gibt 50-Jährige, die in Bands spielen?
Ja, aber so geht's mir auch.
Für lange mich ist Haare haben und gerade einen neuen Nasenring, der übrigens sehr gut aussieht.
Du bist einfach ein Schatz. Dankeschön. Und der ist ja auch nur ein alter Nasenring sozusagen, denn ich erzählte das ja bereits, den gab es ja jahrzehntelang. Und irgendwie ist es so, es hat sich halt nichts bewegt. Ich bin sehr, sehr konservativ, sagt meine Mutter immer. Ich glaube, sie bezieht sich aber auf das Essen, was ich gerne mag. Sie muss immer die gleichen drei Sachen kochen. Ich bin jedes Mal genauso begeistert wie seit 50 Jahren. Boah, das hört
nie auf. Also bei uns ist es ja so, dass der Speiseplan wegen der Kinder halt irgendwie aus ein paar Berichten besteht. Also ich übertreibe jetzt für die Dramaturgie so ein bisschen. Und das bessert sich jetzt langsam, weil neue Dinge probiert werden. Also die werden in der Regel dann nicht übernommen, aber sie werden wenigstens probiert. So dass wir also Hoffnung hatten, das wird jetzt besser. Aber wenn du sagst, du feierst demnächst 50. Geburtstag und deine Mama muss immer noch dieselben drei Gerichte kochen, dann sehe ich, Patricia.
Ja, ich kann eine Anekdote dazu beisteuern. Es gibt ja Leute, die freuen sich dann und es muss irgendwas Aufwendiges sein, die, weiß nicht, selbstgemachte Kirsch-Sahnetorte oder weiß ich auch nicht, Schwarzwälder Kirsch oder so. Und bei mir bei meiner Schwester war es immer so, wir wollen einfach nur Marmorkuchen und einen Liter Milch. Und dann wird dann so Marmorkuchenbrei. Also das heißt, und alles, was du da reintust, verbesserst oder verändern willst, ist halt faktisch falsch. Sondern du brauchst einfach nur Marmorkuchen und so eine Schüssel und einen Liter Milch. Das ist so wie, manche essen ja so Grießbrei oder Milchreis oder so, aber Marmorkuchen in Milch ist einfach gleiche Kategorie geil. Und wir wollten auch nie irgendwas anderes. Meine Mutter so, ja, aber wir könnten doch sowas Tolles und dann so und so. Manchmal hat sie auch gar keinen Bock, aber manchmal hat sie auch so, man könnte doch so einen Möhren-Apfel-Raspel-Sauer-Kuchen, irgend sowas komisches. Weiß nicht, was aus irgendeiner Zeitschrift oder aus dem Internet. Und dann ich so, du, ganz im Ernst, super nett, aber eigentlich so ein ganz simpler. Dann hat sie auch versucht zu tricksen, irgendwie so mal die Hälfte des Zuckers weglassen oder so. Aber es ist ein Desaster, da musst du halt einfach die Hälfte Zucker nachher wieder reinkippen. Es ist halt so einfach der Oldschool Marmorkuchen, das ist immer der Beste.
Ich habe mal eine Frage.
Shoot.
Das heißt, du schneidest dir ein Stück Marmorkuchen ab, dass jetzt die anderen Kinder würden das jetzt einfach auf den Teller nehmen und so essen. Und du legst das in eine Schüssel, schüttest Milch drauf und pratschst das.
Genau so. Aber ausprobieren.
Ist das wie Müsli? Das muss sozusagen in dem Moment passieren? Oder kann man auch sozusagen vorher dir das Ding mulinetten und dann kriegst du einfach so einen Becher voll Pumps?
Hat noch keiner gemacht, würde aber funktionieren.
Okay, wow.
Du könntest das in so Tupperdöschen mit auf Schulausflüge nehmen.
Ich wollte jetzt gerade wieder fragen, könnte man das vielleicht dehydrieren und als Pulver dir mitgeben, sodass du dann nur noch Wasser dazugeben musst? Du
könntest quasi mit einer Gabel essen auf einem Teller dann.
Ich dachte, man kann sich eher so auch durch die Nase ziehen im Zweifel.
Okay, aber.
Oder durch die Magensonde.
Kurz mal, ich brauche.
Ich habe auch an die Magensonde gedacht, schlimm.
Ich wäre jetzt hier 50.
Können wir kurz mal zum Thema, ich brauche wirklich eure Hilfe. Ja. Dieses abstrakte Gefühl, nicht in der gleichen Realität zu sein, wie die Zahl, die einen beschreibt. Alle wissen quasi, wie 50 eigentlich ist oder haben eine bestimmte Vorstellung, aber das Malik selbst hat nichts mit diesem Lebensalter zu tun. Es ist nicht nur die Zahl, es ist auch dieses Lebensalter, dieses im Erwachsensein ankommen. Jetzt sag mal zumindest die Personen, die Kinder haben hier oder Kinder betreuen, hat man nicht dann zumindest irgendwie so ein Gefühl, ja, ich bin wirklich daran gewachsen und irgendwie erwachsen geworden. Weil meine Mutter sagt, ja, du lebst ja auch wie ein Student. Klar, dass das bei dir nie so angekommen ist, weil du keine Kinder hast. So. Ein kleiner Vorwurf auch in diesem Satz, aber irgendwie ist es das? Weil Nuff hat eben auch gesagt, ja, kennt sie. Markus
also,
auch.
Also es gibt, glaube ich, wenn man da quasi über 18 ist und über 25, gibt es immer wieder so Punkte im Leben, wo man Erwachsenen-Dinge irgendwie machen muss und sich dann beschäftigen muss im Detail mit, wie funktioniert das und welche Konsequenzen hat das. Und wenn sowas sehr komplex ist, da habe ich manchmal schon das Gefühl, so neben mir zu stehen und mir zu denken, hä, Moment, warum soll ich das jetzt entscheiden? Das ist voll eine riesige Entscheidung fürs ganze Leben. Kann ich da nicht quasi meine Mama fragen und die sagt mir dann, wie das geht? Solche Momente habe ich aber quasi bis jetzt auch noch. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich, dass man so ein Stereotyp als Kind oder Jugendliche hatte, wie man sich Erwachsensein vorgestellt hat, wo man halt nicht ankommt. Und was mich angeht, ich hatte wirklich in meinem Umfeld auch keine große Varianz von, wie das aussieht. Also Das sah für mich zumindest aus der Ferne immer alles genau gleich aus, wie Erwachsene irgendwie waren, was die für Ziele hatten, was die wichtig finden und so. Und ich glaube, ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt. Für mich hat sich das war 2000, da war ich ja dann auch schon ziemlich alt, geändert, wie ich nach Berlin gekommen bin, weil ich da Mütter von Freundinnen und Freunden kennengelernt habe, die halt anders gelebt haben als die Mütter, die ich so kannte. Und ich glaube, wenn ich mehr Varianten von Erwachsensein gehabt hätte in meinem Aufwachsen, vielleicht wartet man dann auch gar nicht immer so drauf, jetzt bin ich erwachsen oder das ist Erwachsensein oder so.
Ja, ich glaube, ein Riesenpunkt ist tatsächlich der Mangel an Vorbildern. Ich glaube, die Eltern unserer Generation waren deutlich ernsthafter und erwachsener und arbeitszentrierter oder so. Und zum Beispiel dieses eine Band haben, es, als ich jung war und Thrash Metal oder so neu war, da waren auch die Bands, denen man da zugejubelt hat, die waren da 23, 25. Das heißt, es gab auch keine grauhaarigen Metal-Bands oder sowas. Es war ja alles ein neues Phänomen. Deswegen gibt es auch keine Vorbilder für, wie ist das denn, wenn man dann irgendwie älter ist und trotzdem irgendwie Schreimusik machen will und ähnliche Dinge. Für mich war Erwachsenwerden, damals hatte ich auch mal lange Haare, ich werde mir die Haare abschneiden, Haus, zwei Kinder, Sparkassenangestellter. Das ist das, was irgendwie alle gemacht haben aus meinem Umfeld. So, die waren dann irgendwie, oder BWL studieren oder E-Technik oder sowas. Und das ist dann einfach nicht eingetreten. Also ich hatte keinen anderen Lebensplan, sondern ich habe so vor mich hingewuselt und dann irgendwie in das Studium reingeraten und dann irgendwie so weitergemacht und dann irgendwie Freiberufler geworden. Aber das war kein, es gab keinen Plan und es gab kein Vorbild dafür. Und irgendwie warte ich innerlich, glaube ich, immer noch auf dieses Aufwachen und plötzlich diese ernsthaften Dinge tun sollen. Wollen.
Ich habe irgendwie zwei Impulse, von denen ich aber bei beiden nicht weiß, dass, ob sie die Frage beantworten. Das eine ist, ich habe in meinen jungen Jahren häufiger mal sozusagen, also gerade auch frisch in Berlin und so, Leute gesehen oder auch im Umfeld von meinem weiteren sozialen Zirkel von meinem Vater, die halt sozusagen, also aus meiner damaligen Perspektive, deutlich erwachsen waren und alt und die aber so komische Dinge gemacht haben, die man damit im Klischee her nicht verbindet. Und da frage ich mich sozusagen, und das fand ich immer irgendwie toll und cool, aber gerade wenn die in einem Umfeld aufgetaucht sind, wo ich unter Gleichaltrigen war, habe ich einen sozialen Druck vermeint zu spüren, dass man das eben nicht cool, ne? Da waren das so die alten Freaks oder so, weißt du, so. Mhm. Also 50, ich finde ein ganz klassisches Beispiel, eine 50-Jährige auf der Tanzfläche. Ne, in einem Club. Das ist ja, wenn du 20 bist, ist es ja mega seltsam und komisch, ja, und also fast schon so ein bisschen schmierig und so. Ne, aber wenn du halt dir dann, wenn du dir überlegst, wenn der Typ auf der Tanzfläche da sozusagen gar nichts Schmieriges ist, sondern wenn der sich einfach, wie du es gerade beschrieben hast, der fühlt sich halt immer noch so,
ja,
aber der sieht halt einfach ganz anders aus. So, da frage ich mich sozusagen, ob das was ist, und da frage ich mich auch, ob sich Gesellschaft quasi so weiterentwickelt, dass man das eher ausleben kann, also gerade sozusagen in den sozialen Zirkeln und Klassen, in denen wir uns bewegen. Und das andere ist die Frage danach, macht Kinder haben erwachsener werden? Und da würde ich sagen, ja, aber nein. Und ich glaube, da ist eine Falle, wo man vielleicht früher viel mehr reingetappt ist, nämlich du bist als sozusagen, keine Ahnung, volljähriger Mensch oder halbwegs erwachsener Mensch, bist du halt deutlich jemand anders als ein Kleinkind. Ne? Also ich mache das gerade durch, weil im näheren Familienumkreis gibt es gerade einen mittlerweile nicht mehr Neugeborenen, sondern einen anderthalbjährigen. Und das ist halt ganz klar, da ist halt ein riesengroßer Unterschied. So, das ist total klar. Ich sehe das aber auch bei den Teenagerkindern, dass sich der gefühlte Abstand zwischen uns verringert. Also die sind halt irgendwann fertig. Das Einzige, was dann anders ist, ist, die haben halt manche Dinge nicht dreimal gesehen, sondern machen das vielleicht zum ersten Mal durch. Aber sozusagen von den intellektuellen Fähigkeiten und dem in der Welt sein, ist das sozusagen Menschen wie du und ich Und mein Verdacht ist, weil ich mich an mich früher erinnere, ist, das sehen die natürlich vielleicht wahrscheinlich ganz anders, weil weißer Bart und so weiter und so fort. Und ich glaube, da liegt aber ein Ding drin, wenn man selber so alt ist und nicht sozusagen klassisch verknöchert, klischeehaft erwachsen sein will, dass man zulässt, dass Menschen, die jünger sind als einer selbst, dass man die als gleich akzeptiert. Und den Altersunterschied als so eine Art Expertise in bestimmten Bereichen. Weißt du, wenn mich jemand fragt, der keine Ahnung von Mikrofonen hat, dann weiß ich mehr als der, egal wie alt er ist. Und wenn mich jemand nach was fragt, was man sozusagen vielleicht erlebt haben muss, dann weiß ich auch mehr. Aber das macht mich halt nicht besser oder erwachsener oder irgendwie so.
Ja, mehr Erfahrungen halt, ne? Ich habe auch gerade gedacht, weil du sagst, der Abstand zwischen uns und den Teenagern ist auch geringer. Sag ich, ja klar, du bist, ne, wenn man zu dir nach Hause kommt, dann zockst du halt das neueste, was weiß ich, Computergame und weißt überhaupt, was ein Gaming-PC ist und so weiter. Da habe ich mich gerade gefragt, ob das auch noch was ist, dass wir als 70er-Kinder hatten einen größeren Divide zu unseren Eltern, vielleicht durch diese nicht geteilte Erfahrung mit diesem ganzen Computer-Internet-Thema. Also hat sich die Welt zwischen unseren Eltern und uns deutlich stärker entwickelt als zwischen uns und den jetzigen Kids.
Also formal. Also
ich glaube,
dass
es ja auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass dass was sich verändert hat, ist, dass es ja zu so einer Pluralisierung auch von Lebensentwürfen kommt, dass es eben, du musst nicht die Sparkassen. Karriere, nichts gegen Sparkassen übrigens, aber die musst du nicht machen, sondern es gibt eben ganz viele Möglichkeiten. Also genauso auch die Möglichkeiten, kinderlos zu bleiben oder wie auch immer in Familienkonstellationen zu leben. Und ich glaube schon, dass sich darüber auch Freiheiten entwickelt haben, wie wir unser Altern ausgestalten und damit auch länger vermeintlich jung bleiben können oder Dinge tun können, die jüngere Menschen auch tun. Gleichzeitig glaube ich auch, aber auch, wenn ich jetzt so überlege, ich habe so auch FreundInnen, die, wo die Eltern vielleicht nicht so traditionell aufgestellt waren wie meine Eltern. Und da waren die Eltern auch mit 50 jünger als meine Eltern. Also ich glaube, es kommt auch diese Wahrnehmung, dass das neue 50, das alte, krieg's nicht mehr hin, aber die liegt vielleicht auch ein bisschen an unserer jeweiligen Prägung und wie wir aufgewachsen sind und was für unsere Eltern eben normal war mit, wie man mit 50 ist.
Ja, ich glaube aber bei uns liegt es bestimmt auch viel damit, dass wir eben ja nicht so Vorstellungen von richtig und falsch und nur so Gehörtes und alles andere ist irgendwie quatschig. Weil da habe ich schon das Gefühl, dass zumindest quasi in meiner Elterngeneration sehr viel gewertet worden ist immer. Also, dass man auch... Oder ich habe zumindest immer viel gehört, wenn es dann mal eine Tante gab, die irgendwie nicht 100% so gelebt hat wie alle in unserem Familien- und Freundeskreis, dass da immer gesagt wurde, das ist halt eigentlich nicht in Ordnung und die wird schon noch sehen, wo sie das hinbringt und so weiter. Und das hat eigentlich auch nie aufgehört. Also
oh Gott.
Und ich glaube, das ist ja bei uns überhaupt nicht so, sondern im Gegenteil, je älter man wird, also geht mir zumindest so, desto mehr verstehe ich halt dieses Phänomen, was Markus gesagt hat, dass ich auch nichts mehr peinlich finde, sondern mich freue für die Menschen, die quasi diese Zwänge nicht mehr haben, zu glauben, dass sie bestimmte Dinge tun müssen oder nicht tun können, sondern dass sie einfach in dem Moment sich sagen, ich habe da Bock drauf, das tut mir gut. Das gefällt mir und das dann eben machen und nicht überlegen, oh, kann ich eigentlich als 50-Jährige jetzt überhaupt noch in die Disco und da tanzen etc.
In die Disco.
Ey. In die Disco, ja, da sieht man, wie oft ich in die Disco gehe.
Muss man Club sagen oder ist das auch schon wieder out? Okay, ich weiß, das Thema ist schon relativ lang. Ich würde euch trotzdem gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Es gibt diesen alten Spruch, wie war das, wer jung ist und nicht links wählt, hat kein Herz. Wer alt ist und immer noch links wählt, hat keinen Verstand oder so. Meine Frage bezieht sich auf, seid ihr mit dem Älterwerden konservativer geworden? Weil ich das Gefühl habe, ich selber nur in ganz geringem Maße, weil mein Linkstum hat sich eigentlich eher verstärkt. Kann man auch sagen, das ist ja dann konservativ. Aber es geht mir jetzt nicht so sehr um die politische Richtung, sondern um dieses, wenn man älter wird, verknöchert man dann mehr oder weniger. Und ich habe so das Gefühl, es gibt einzelne kleine Punkte, wo ich bei mir selber, ja, da bin ich dogmatischer geworden. Aber bei vielen Sachen bin ich eigentlich liberaler geworden. Wie ist das bei euch?
Ich möchte erstmal festhalten, dass ich diesen Spruch für rechtsextrem, sondern rechtskonservative Propaganda halte. Und es tatsächlich sozusagen, glaube ich, einfach zwei Ausprägungen gibt, nämlich entweder wirst du so oder du radikalisierst dich noch mehr, also in die linke Richtung. Und das ist, da halte ich uns alle für
gefährdet.
Lass es mich diplomatisch formulieren, anfällig. Ich sehe da Potenzial. Genau, und also es gibt Dinge, da bin ich old man yelling at clouds und fuchtel mit dem Stock und so. Das merke ich schon durchaus. Es gibt Dinge, da habe ich eine sehr geringe Toleranz und ertappe mich bei Gedanken, die also ganz schlimm. Also ich habe heute so ein Es saß so ein Typ neben mir in der S-Bahn, der halt irgendwie so ein bisschen nach Alkohol roch und dann irgendwie so eingeschlafen bist und mega laut Musik gehört hat. Also der hatte so In-Ears, wo aber die Musik mega laut rauskam. Und ich hatte schon so ein inneres Naserümpfen, ne? Ich war dann doch eher besorgt, als er sein Handy hat fallen lassen und was selber vom Sitz einschlafen gekippt ist. Aber ich merke das schon, aber ich glaube, dass es... Ich glaube auch, das ist sozusagen so ein Routine-Ding, glaube ich, irgendwie. Also, ich glaube auch, wahrscheinlich irgendwie, wenn man lange genug S-Bahn fährt, muss man nicht 50 werden, um manche Dinge anstrengend, nervig und doof zu finden, die mir wieder passieren, sondern es ist dann halt so.
Es ist objektiv nervig.
Genau. Es gibt so Dinge, die sich ändern. Also, zum Beispiel dieses, brauche ich noch Berlin? Maybe not. Mhm. So. Genau.
Dieses tausendmal gesehen und irgendwann schleift sich alles ab?
Nee, gar nicht mal so, sondern eher die, also sozusagen plump formuliert, die Möglichkeit zu jedem Tageszeit fast alles machen zu können, wird irgendwann weniger wichtig, als das Fenster aufzumachen und auf einen grünen Baum zu gucken. Aber das ist ein ganz, ganz klassisches Altersklischee. Aber was kann ich sagen?
Ruhebedürfnis. Ja. Und ihr?
Ich war gestern auf der feministischen Kampftagsdemo in Köln und ich fand total, da hatte ich nämlich so einen Moment, wo ich dachte, wow. Weil ich war total, also es war so gewesen, dass wir hatten uns getroffen mit einer Gruppe. Es dauerte, die Demo sollte um 6 Uhr starten oder die Veranstaltung sollte um 6 Uhr starten. Um 6:30 gab es dann die ersten Regungen. Da war ich schon leicht angenervt. Dann gab es 10 Redebeiträge. 10 fucking 10 Redebeiträge, ja, die auch angekündigt wurden. Ich hatte schon einen Meltdown, als ich das Wort nicht hatte, die dann natürlich auch so klassisch linke Szene mit, also die, ne, das ist alles legitim und also, ne, viele Stimmen müssen gehört werden, das ist alles super, aber dann funktioniert das Mikro nicht, dann gibt's Rückkopplung, dann wird die falsche Person aufgerufen und so. Und dann gehen wir los, geht endlich, ja, um kurz vor 8 diese Demo los. Und wie immer, halt auch immer, es geht relativ langsam am Anfang, weil der Lautteam muss da lang, die Ordner, die Menschen und so weiter. Und ich hatte so einen Drang, den Leuten zu sagen, weiterlaufen, nicht stehen bleiben. Nein. Das war schön. Dann habe ich hatte so ein Schild, Smash the Patriarchy, in der Hand. Dann habe ich das irgendwann wirklich, ohne das zu merken, in die Hand genommen und so im Rhythmus da drauf geklatscht, weil ich so angestrengt war, dass die Leute keine Demodisziplin haben, dass ich sie quasi mit einem Trommelschlag dirigieren wollte.
Also ist es schon Altersstarrsinn?
Kind of, manchmal. Bisschen schwierig vielleicht.
Aber das ist ja eigentlich fast die Situation, wie wenn man genug S-Bahn gefahren ist, dann fallen einem halt bestimmte Dinge auf. Und ja, also ich bin auf jeden Fall auch nicht konservativer geworden im Alter. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich jetzt, also früher war ich auch sehr davon immer überzeugt zu wissen, was richtig ist. Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man ja, vielleicht ist es einfach eine Wissenslücke, die mich zu dieser Ansicht irgendwie führt. Und wenn ich diese Impulse habe, mit dem Stock wedeln zu wollen, versuche ich mich da wirklich auch immer zu disziplinieren und aktiv so gegenzudenken. Also warum, also ist das, muss ja nicht jemand sein, der dann immer laut Musik hört. Vielleicht hat er irgendwie heute so einen wirklich stressigen Tag gehabt und er macht das ausnahmsweise und vielleicht sollte man ihm dann den Raum einfach geben, etc. Das versuche ich so ein bisschen als Meditationsübung immer dann, wenn mich Dinge nerven. Und das ist ja auch eben unterschiedlich, ne? Also weil Krach ist nicht gleich Krach. Und mich nerven zum Beispiel Kinder nicht, weil ich denke, ne, da habe ich ja das Wissen, die können sich nicht so gut regulieren, etc. pp. Aber SeniorInnen in Zügen zum Beispiel, die laute Tasten haben oder Handyvideos mit Ton gucken und so weiter, das bringt mich echt innerlich zur Weißglut, aber da versuche ich dann auch zu sagen, ach naja, Mensch, ist doch schön, dass die sich mit Technik beschäftigen und irgendwie anscheinend was ganz Wichtiges gerade zu schreiben haben.
Patricia Camarata ist Buddha.
Ja, ich versuch's zumindest. Also es gelingt ja nicht immer, aber ich habe total Angst davor, so jemand zu werden. Also das fände ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen, glaube ich, muss man schon so ein bisschen gegensteuern. Ja.
Und Malik, bei dir?
Oh wei. Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, also ich glaube, nur in Einzelteilen bin ich stringenter, möchte ich sagen, geworden, aber es ist, glaube ich, das, was Markus auch gesagt hat. Du hast bestimmte Sachen tausendmal gesehen und dann machst du den Kack halt nicht mehr mit. Also so ganz simple Sachen wie, man sucht jemanden, der in der Band am Schlagzeug aushilft zum Beispiel, ne? Weil wir haben jetzt eine Band ohne Drummer, was so jetzt erstmal okay ist, aber für live würden wir es gerne mit Schlagzeug machen, rufen irgendwen auf, Menschen melden sich und das erste und einzige Hauptkriterium ist die Person zuverlässig? Dass die Schlagzeug spielen können und vielleicht nett sind und so weiter, das ist alles klar, irgendwie wichtig und so, aber wenn Leute unzuverlässig sind, so antworten 3 Tage nicht auf Chatnachrichten oder irgendwie sowas, dann ist es sofort ein absolutes No-Go-Kriterium, weil man 1000 Mal in Gruppen gearbeitet hat, wo das einfach immer ein Riesenproblem war und bei sowas bin ich halt viel strikter als früher, aber aus der Erfahrung heraus, sondern nicht aus so einem Konservativismus. Das würde ich halt sagen. Man weiß halt bestimmte Sachen, ne? Das machst du einfach nicht nochmal mit. Da sagst du direkt, nö, kein Bock.
Ja, verstehe. Okay, damit, das ist voll toll, weil Malik hat jetzt die Überleitung gemacht zu meinem Thema, beziehungsweise mein Thema, das war nämlich genau die Frage nach Alterseffekten, also was hat sich verändert mit dem Älterwerden, ist jetzt schon beantwortet. Wir haben bald alle zusammen ein Gehirn. Das wird toll. Okay, Markus, deswegen würde ich gerne zu deiner Frage überleiten. Sonntagsfahrer. RentnerInnen. Sonntagsfrage.
Was machst du da?
Ja, in meinem Kopf ergibt es Sinn. Mach halt.
What the fuck?
Ich war
darauf vorbereitet, dass wir Dinge tun, die nicht mit dem Thema zu tun haben, weil wir schon oft hier drüber gesprochen haben, wie wir uns einen freien Tag vorstellen. Aber das heutige Thema, was ist ein richtiger Sonntag, kommt woanders her, nämlich aus einer tatsächlichen juristischen Debatte. Denn in, oh Gott, Bundesland mit N, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, hat eine Supermarktkette versucht, Supermärkte, die komplett automatengetrieben sind, sonntags zu öffnen. Also da ist sozusagen, da muss niemand arbeiten, Und deswegen haben die gedacht, das ist ja, dann kann man das ja machen so. Und dann hat jemand geklagt, ich glaube, es war sogar die Gewerkschaft, und das Gericht hat gesagt, nein. Weil das Gericht muss ja bei Gerichten interpretieren, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört den Podcast Rechtsbelehrung, da erklären wir das Prinzip immer wieder. Was sich der Gesetzgeber bei der also wenn das Gericht ein Gesetz auslegt, muss es sich ja darüber Gedanken machen, was der Gesetzgeber damit gewollt hat. Na, das ist tatsächlich so ein bisschen Raten- und Interpretationsspiel. Also, liebe Juristinnen, die ihr zuhört, das ist ganz knapp verkürzt, ja, ganz knapp. Und die haben halt gesagt, nee, einen Sonntag, wo man einkaufen kann, und wir hatten bei Breitband einen Ex-Gewerkschafter, glaube ich, der das auch sozusagen, also nicht so vehement, wie ich dachte, aber doch vertreten hat, der hat gesagt, nee, das, wenn man einkaufen kann, dann ist das halt eben kein freier Tag, weil die Idee, also die gesellschaftliche Idee des freien Tages ist, dass da alle frei haben. Ja, und jetzt mal die Trolle, die sagen, ja, aber die Krankenschwestern und die Taxifahrer, ja, es gibt Gewerbe, aber um es genauer zu formulieren, so viele Leute wie möglich sollen frei haben. Und die Idee dahinter zu sagen, deswegen muss Einkaufen verboten sein, also es gibt auch hier Ausnahmen, ne, Reisebedarf und so weiter und so fort, ist, dass sich dann Alltagsanteile in den freien Feiertag hineinlagern, die eben Alltag sind und dann irgendwie nicht mehr frei sind. Das fand ich dann wieder total einleuchtend im Sinne von, naja, also platt formuliert, wenn man sonntags einkaufen kann, dann kann der Arbeitgeber ja vielleicht sagen, ja gut, dann kannst du ja irgendwie Samstag nochmal länger arbeiten, weil einkaufen kannst du ja dann auch da und da. Und es ist tatsächlich einer der wenigen Momente, wo man auf einer anderen Ebene mal dieses Care-Arbeitsding sind. Ne? Also einkaufen ist ja auch Arbeit. Also wenn du nicht nur für dich alleine einkaufst. Und deswegen fand ich das dann total schlüssig, weil natürlich ist es im Prinzip geil, auch am Sonntag alles machen zu können. Ich zum Beispiel bin neulich in den Berg hochgelaufen, dachte, geil, jetzt kaufe ich mir noch ein paar schöne Karotten, um mir ein lecker Süppchen zu kochen. Aber nein, es war zu. Und finde es dann aber auch wieder okay. Und deswegen würde ich diese Frage aber gerne an euch auch weitergeben. Bedeutet Sonntag oder fändet ihr das noch einen Sonntag, wenn ihr shoppen könntet? Oder findet ihr das eigentlich geil, dass es shoppingfreie Tage gibt?
Ja, Malik. Ich finde, das ist heute, Malik ist heute total diszipliniert, möchte ich kurz offenbaren, weil er sich, wir zoomen ja nebenbei noch, immer meldet mit Handzeichen.
Oh, ich bin jetzt Beamter. Malik. Freiberuf ist vorbei, ich bin jetzt 50. Ich kann dazu ein bisschen was beitragen und du, Kirsche, nämlich auch, denn wir als Grenzbewohner oder ehemalige Grenzbewohnerin in Aachen an der Grenze zu Holland haben ja dieses Phänomen, dass wir einfach 5 Kilometer weiterfahren können oder in meinem Fall glaube ich 2 und sind dann sonntags einkaufsfähig, weil in Holland, in den Niederlanden sind ja sonntags die Geschäfte offen und ich tue das aber nie, also buchstäblich nie. Das ist so, aber andere tun das. Also so für mich ist das sozusagen in erreichbarer Nähe, aber nicht wirklich relevant, lustigerweise. Und das zweite ist, der Netto hier, und ich kenne es auch nur von denen, hier gibt es einen in der Innenstadt, die haben zumindest die Nacht durch scheinbar offen mit diesen automatisierten Selbstzahlerkassen. Und da sind dann, ich glaube, 2 Securities, die dann da noch rumstehen, aber keine sonstigen Leute, die da arbeiten, was dem ja sehr nahe kommt, was Markus gerade meinte, dieses einfach offen haben und alles automatisieren. Das habe ich jetzt aber gerade zum ersten Mal erlebt, dass man da irgendwie um 21.30 Uhr reingelatscht ist und da stand dann irgendwie sowas wie, ja, hier selber automatisch. Und das funktionierte. Meine Haltung dazu ist, dieses Sonntags gehört Papi mir, ne? Das, wann war das? 70er Jahre oder so? Es wurde ja mal durch. Ja, das war durch. Samstags gehört Papi mir.
Da ging es um die 5-Tage-Woche.
Ah, genau. Da wollte ich euch jetzt schon direkt fragen. Es sind ja Dinge gewerkschaftlich und so durchgefochten worden, um die Leute raus aus dieser Arbeitssklaverei zu holen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also. Aus einer Zeit, wo ständig massenhaft gearbeitet wurde, rüber in eine Zeit, wo es eben auch noch anderes Leben gab. Und das finde ich verteidigenswert, muss ich sagen. Für mich tritt dabei zurück, ob ich persönlich jetzt sonntags um 17 Uhr mir die Milch für den Marmorkuchen noch kaufen kann oder nicht. Oder halt mal einen Tag warten muss. So. Also es gibt ja auch diese Zwischenlösung, ja dann fahre ich halt zur Tanke und es kostet halt das Doppelte. Da haben sich Leute irgendwie drauf eingerichtet, das scheint irgendwie okay zu sein. Auch sowas mache ich selber jetzt nie. Aber da finde ich halt, würde ich mir vor allem die gesellschaftlichen Effekte angucken und alles andere, meiner Meinung nach, tritt dahinter zurück.
Genau, also ich schließe mich da an. Ich habe mal ein halbes Jahr in den USA gelebt, da ist ja an Sonntagen alles offen. Und habe das schon auch als durchaus entspannend wahrgenommen, weil sich nicht alles auf diesen Samstag konzentriert, wenn man jetzt, das war ich damals auch, im Büro, zu Bürozeiten klassisch lohnarbeitstätig ist, dann ist der Samstag der Tag, wo ganz viel geregelt werden muss. Und fand das schon irgendwie geil, dann mal so am Sonntag Klamotten kaufen zu gehen. Aber glaube auch, dass wir uns irgendwie in großen Teilen zumindest darauf eingerichtet haben, dass der Sonntag und auch bestimmte Feiertage, das ist ja eben nicht nur der Sonntag, dass oder dass nachts, dass es bestimmte Begrenzungen gibt, wie wir selbst auch Lebensmittel konsumieren können. Und ne, da kommt natürlich mit rein, dass diese Begrenzungen für manche Menschen tatsächlich kontraproduktiv sind oder nicht passend sind, weil sie in Schichtarbeit oder in anderen Arbeitszeiten arbeiten. Deswegen würde ich sagen, den Sonntag, die Frage wäre ja wirklich, löst der Sonntag das auf oder nicht? Aber für mich persönlich, Julia, die eben im Büro arbeitet, finde ich dieses Arrangement auch gut. Passend. Gerne. Gerne Sonntag. 10 von 10. Und so. So, soll ich einen dran nehmen?
Vielleicht.
Es ist alles Patricia. Gesagt worden. Es ist alles gesagt worden. Ich schließe mich an.
Du musst sagen, ja, also ich schließe mich eigentlich meinen Vorrednerinnen an. So, und dann aber so ein Fragezeichen am Ende der Aussage und dann fühle ich mich wie.
Okay, ich habe auch mehr so eine Anmerkung noch und keine Frage. Nee. Ich glaube, es ist wirklich eigentlich alles zu dem Thema gesagt.
Okay. Markus, möchtest du noch was sagen?
Na, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir das für uns finden. Und ich stelle gerade fest, das war gar nicht meine Frage, sondern die Frage war eigentlich zu sagen, finden wir das gut, dass das so verboten ist für den Rest der Gesellschaft? Bei Frau Kirscher klang es ein bisschen an. Und ich würde da an einem Punkt widersprechen wollen, nämlich, oder nicht widersprechen wollen, sondern es klang für mich so, als ob, also du hast gesagt, das ist für manche Leute, ist das halt, wäre das günstiger, wenn das anders wäre. Ich glaube ja, aber es gibt keine perfekte.
Fragezeichen.
Ach so, okay, das habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Genau, und ich habe so gedacht, nee, ich finde es aber. Also im Sinne von, ich finde das gut als allgemeine Regel, also auch, dass das anderen vorgeschrieben wird, so, weil ich das als für ein Einfallstor halten würde. Ne? Also mein Ding ist, wenn wir sonntags offene Automaten, super Werkte haben, dann geht alles andere, dann zieht alles andere nach. Dann ist das sozusagen nur noch eine Frage der Zeit, genau. Bis wir sonntags auch arbeiten. Und zwar ganz normal. Und deswegen wäre meine Theorie, also apropos wird mein Alter konservativer oder mein Wunsch eher sozusagen, ich sehe die Probleme, die es haben kann, wenn man sonntags oder dass es für manche Leute von Nachteil sein kann, sonntags sich einzukaufen. Ich finde aber, die müssen anders geklärt werden. Nämlich mit besseren Löhnen, mehr Freizeit, 4-Tage-Woche und so weiter und so fort.
Ja. Also ich glaube auch, ich finde auch diese Idee, dass jetzt automatisierte Einkaufsmöglichkeiten, das ist echt auch ein bisschen frech, finde ich. Dass das nicht unter so Arbeitsschutzgesetze fallen würde.
Also das habe ich nicht durchdacht, das Thema, aber da denke ich gerade so, wenn wir das weiterdenken und sagen, so wie, sage ich mal, ein Bankautomat ist ja auch Ersatz für früher bin ich in die Bank gegangen, habe Bargeld geholt. Wenn man einfach sagt, ja okay, aber was Roboter uns abnehmen können, ist tendenziell eine Erleichterung.
Aber das funktioniert halt nicht, weil darum geht es. Es geht nicht darum, wer da arbeitet, es geht um den Akt des Einkaufens.
Na, okay, verstehe ich.
Ja. Okay. Bist du jetzt zufrieden mit der Diskussion, Markus?
Ich bin total zufrieden mit euch, denn wir senden die Weisheit. Mir fällt kein weiterer Reim mehr ein, deswegen gleise ich den Schein. Entschuldigung.
Was hast du gesagt? Okay. Scheiße ich mich ein? Nein. Wahre ich den Schein?
Es gleist der Schein, ein gleißender Schein.
Ach so, okay. Du warst bei Madonnenfiguren. Ich war
so sieht's
bei
aus.
Banalerem.
Okay. Ja. Nachdem wir jetzt alle so, nachdem ich zumindest sehr glücklich bin, dass ja, ich bin so zufrieden, wenn der Markus mich lobt. Eine echte Feministin. Okay, aber Patricia, du bist ja wenigstens wütend.
Wütend?
Oder?
Was?
Die Wut, die bleibt.
Ja, ja. Ich, es geht aber in eine ganz andere Richtung. Ich habe in letzter Zeit, habe ich Theaterstücke gesehen. Dazu gehört Die Wut, die bleibt. Ist ein Buch von der Mareike Fallwickel, das in Hannover zu sehen ist. Wir sind also extra nach Hannover gefahren. Es ist ein großartiges Theaterstück. Ich kann das sehr empfehlen, das zu gucken. In Berlin habe ich gesehen Motherfucking Hood und gerade auf Netflix habe ich Nanette gesehen. Und ich merke immer mehr, dass es so Stücke gibt, wo ich wirklich einfach, also alle Emotionen dieser Welt irgendwie habe. Von, es ist wirklich lustig und man fühlt sich ganz doll verbunden mit den anderen, die da irgendwie gucken, bis ich musste so schlimm weinen. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt so, ist das also auch was im Alter kommt, dass ich jetzt emotional werde? Ist das vielleicht was dann hoffentlich wieder weggeht, weil vielleicht komme ich nur in die Wechseljahre? Oder sind einfach die Stücke so krass gut? Oder habe ich meine Lücke gefunden von Themen, die mich irgendwie interessieren? Also ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich brauche eure Hilfe. Geht es euch auch so? Seht ihr auch, konsumiert ihr auch irgendwie in letzter Zeit mehr Dinge, geht auf Konzerte und das berührt euch ganz anders irgendwie? Ja, ich weiß nicht. Woran liegt das? Was ist los mit mir?
Ich habe eine steile These.
Okay.
Du bist kaputt. Oh, kaputt gegangen.
Ich würde das anders formulieren.
Nein, Spann und Spaß.
Und zwar generationell. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja alles drei Theaterstücke zu dem Thema oder in zumindest Nachbarschaft von dem Thema, mit dem du dich eh beschäftigst. Mhm. Sowohl in deiner Arbeit als, ich sag's nochmal, Spiegel-Bestseller-Autorin, dreifacher. Und vermutlich sind ja zumindest Teile davon auch mit persönlicher Geschichte verknüpft und motiviert, könnte man so vermuten. Und genauso wie du jetzt alt genug bist, und zwar nicht im Sinne von sozusagen, du kannst das jetzt, sondern im Sinne von, dass ja die Gesellschaft schon so funktioniert, dass man also durch Glück und Arbeit und alles andere sozusagen emporsteigen kann in diese Bereiche, wo man zum Beispiel Bücher schreiben kann. So funktioniert es auch im Theater. Und ne, also die Tatsache, dass es mittlerweile andere Frauen gibt, die auch in diesem Bereich arbeiten und Bücher dazu geschrieben haben und Frauen, die dann wiederum das fürs Theater umsetzen und ein Publikum, was groß genug ist, dass man so ein Stück überhaupt aufsetzen und zeigen kann und dass wir eine Gesellschaft haben, das führt einfach alles in der Verbindung dazu, dass es jetzt ein Theater gibt, das für dich überhaupt gemacht, also für dich und deine Geschichte und den Bereich, in dem du arbeitest. Und deswegen würde ich fast vermuten, das ist sozusagen, das hat gar nichts mit Zeit zu tun, sondern Theater ist einfach total geil, wenn es sozusagen da spielt, wo man selber ist, also jetzt in einem metaphysischen Raum gesprochen. Und vielleicht hat das bis jetzt gedauert, bis das passieren konnte.
Kann ich euch als Hausaufgabe geben, falls ihr es nicht schon kennt, Nanette zu gucken? Ich würde so gern darüber sprechen.
Ich habe es schon gesehen.
Hatte ich das auch noch so mitgenommen?
Ja, aber ich habe schon immer zu viel Emotionen gehabt in meinem Leben, ehrlich gesagt. Ich habe schon immer geschrien, geheult und gelacht und getrauert. Und, oh, schrecklich.
Also ich habe das in einer total absurden, Gelegenheit. Ich hatte, es gibt auf TikTok, wenn man zu lange auf TikTok rumhängt, dann sucht der Algorithmus irgendwann Zeug, was er dir zeigen kann, weil du alles geguckt hast, was irgendwie, wem du folgst und was der Algorithmus so normalerweise für dich gut hält. Und es gibt einen unfassbar großen Haufen von so mega schlecht gespielten Kalenderspruchgeschichten. Also keine Ahnung, irgendwie Typ geht zum Bewerbungsgespräch, trifft eine schloppy angezogene Frau, behandelt die schlecht, dann stellt sich raus, das ist die Chefin und er bekommt die Stelle nicht, weil er die arme Frau auf der Straße sozusagen so doof behandelt hat. Und das ist aber sozusagen also so, also das ist so gut geschauspielert, wie die meisten deutschen Synchronstimmen gutes Schauspiel können. Also es ist wirklich schlimm. Und trotzdem saß ich neulich von so einer Geschichte und hatte fucking Tränen in den Augen.
Also ich dachte, das wäre auf Facebook geblieben, aber scheinbar hat es zu TikTok rüber geschafft.
Ich nenne das den Disney-Moment, weil Disney-Filme, wenn man sich da die emotionalen Szenen erzählt, dann sind die ja immer, die sind ja mega platt. Eigentlich. Aber in einem Disney-Film, das funktioniert erstaunlich, hoffe, dass sie.
In welchem Disney-Film denn meinst du? Pixar vielleicht?
Meine ich Pixar-Film?
Wow, nee. Das war ein Disney.
Ja, weil Disney ist, vielleicht gucke ich auch seit 35 Jahren keine Disney-Filme mehr und ich kenne nur Kapp und Kappa und 101 Dalmatiner und so, aber das sind doch keine. Nee,
ich meine tatsächlich eher neuere Sänger,
Also ich habe zum Beispiel mit meinem Nachbarskind Sing geguckt. Den Sing 1, Sing 2, haben wir noch ein Date zu?
Das mit den Schweinen.
Ohne Ende.
Ich sag's ja. Ja, es ist wirklich richtig krass. Sing muss man gesehen haben. Großartig. Aber das ist doch Pixar, ist doch kein Disney. Jetzt verwirrt mich doch nicht.
Ich guck gerade, in diesem Internet.
Das wird Steve Jobs leise kichern.
Das wird ja noch schwieriger dadurch, dass Pixar sehr lange für Disney Filme gemacht hat.
Ah, okay.
Ich weiß noch nicht mal, wo ich nachgucken soll. Also
ich entschuldige mich fürs Derailing, Was?
Ja, bitte.
Ich muss ehrlich sagen, ich, und jetzt bin ich auch schon wieder hier am Vordrängeln, das tut mir sehr leid, aber was ich gerne wollen würde, ist, wir wollten die HörerInnen gerne fragen, dass sie uns weiterhin Audiobotschaften schicken, weil wir das mega toll fanden und wir wollen absolut niemanden unter Druck setzen und oder erpressen, aber wir fänden
es so schön,
wenn wir es weiter machen könnten. Und zur Motivation würden wir euch fürs nächste Mal eine Frage mitgeben, die ihr beantworten könnt, und dann würden wir ein, zwei oder wie viele lustige Antworten es gibt, die vielleicht vorne anstellen. Und die Frage und damit quasi, also wir haben als Hausaufgabe dann nett, ihr als Hausaufgabe die Geschichte erzählen, was ist eure Lieblingsfarbe und was zur Hölle hat eure Lieblingsfarbe mit dem Podcast der Weisheit zu tun.
Ich bin so gespannt, ey. Und damit endet diese wunderbare Folge. Und der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Malik mit 49 Jahren.
Brecht die Muster, werdet 50 und bleibt jung dabei.